Zwei in der Büchse.
Bereit zu verschwinden.
Denn wir sind Fix.
Und die sind Foxy.
Wow.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau und Radio Korax. Und Radio Fratz natürlich.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, 2 Stunden Kino mit 2 der größten Filmstarts des Jahres, über die wir uns austauschen werden. In jedem Fall sicherlich 2 der wichtigsten Filme, sagen wir es mal so, in jedem Fall. Da kriege ich ein Nicken von Flo, das ist schön. Hi Flo, grüß dich.
Hallo.
Hallo Marc.
Hallo.
Hi Olli.
Hallihallo.
Guten Tag Jasmin.
Moin.
Und hallo Toni.
Juhu.
Den Dennis kriegen wir auch noch gleich dazu. Ihr seht also schon, das hat durchaus ein ganz schönes Gewicht heute, was wir hier präsentieren. Unsere große Auseinandersetzung mit Dune 2 und The Zone of Interest. Und hier sind erstmal Dina Ögon mit Dead Lecker.
Filmstart der Woche.
Ja, das sind die Klänge von Hans Zimmer hier. Aus dem Soundtrack zu Dune Part 2. Der Film, auf den wir alle gewartet haben. Es hat lang genug gedauert. Er ist ja nochmal verschoben worden. Sollte ja ursprünglich eigentlich das Weihnachtsgeschäft bereichern. Das war dadurch ein bisschen mau, weil ja dann auch viele gesagt haben, da starten wir nicht, wenn Dune startet. Dann kam allerdings der große Streik der Schauspielergewerkschaft und das hat dann quasi nochmal den Zeitplan ein wenig durcheinander geworfen, denn man will natürlich diesen Film auch gebührend präsentieren und das geht natürlich auch nur zusammen quasi mit den FilmemacherInnen, die dann auch gemeinsam eben diesen Film ja sowohl auf dem roten Teppich präsentieren als auch eben natürlich in Interviews. Und deswegen wurde der Start von Dune 2 verschoben. Jetzt geht es aber endlich weiter. Und nachdem wir ja im ersten Teil, das war vielleicht so, um da mal ein bisschen so einzusteigen, der größte Unterschied oder der größte Schock, weiß nicht, auf jeden Fall, der größte Unterschied war, finde ich, beim ersten Teil ist es so, der Film bewegt sich sehr langsam. Er spielt ja wirklich sehr lange Zeit auch noch eben in Innenräumen, in den in diesem ja Palast quasi der Atreides und geht dann erst so im ja zweiten, dritten Drittel so ungefähr dann da auch raus und in die Wüste und wird dann halt eben zu dem, was auch alle irgendwo ein Stück weit erwartet haben natürlich. Und da ist der zweite Teil doch ziemlich anders, finde ich. Er macht irgendwie keine Gefangenen, oder? Er ist von seinem Speed her, was der liefert in diesen 169 Minuten, ist halt, ja, wollen sie echt, also, ne, keine Gefangenen machen.
Ja, er setzt diesen audiovisuellen Trip, setzt er hier gewissermaßen fort und diesmal halt primär dann halt echt in der Wüste, ne, also wir kriegen sehr viel Sand zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Was mich natürlich so ein bisschen enttäuscht hat oder was ich so ein bisschen schade fand, durch die Tatsache, dass der erste Teil eben noch in 3D lief und da die Wüstenaufnahmen besonders beeindruckend waren. Es gab halt nur nicht so viele. Und jetzt haben wir quasi den zweiten Teil, der dann schon gar nicht mehr in 3D in den Kinos läuft und dann hauptsächlich in der Wüste spielt. Aber gut.
Lars, der eine Mensch, also, der 3D gerne hat.
Ja, ich könnte damit auch nichts hin.
Neben Robert vielleicht.
Aber selbst Robert war kritisch mit dem 3D damals im ersten Teil, weil vieles im Dunkeln stattfand.
Das stimmt allerdings. Es war ziemlich duster und ich hatte den auch im Regina gesehen und da war dann sowieso natürlich auch nochmal durch die Brille Qualität leider Gottes einiges genommen. Es muss auch nicht sein, lieber eine große Leinwand und die hatten wir ja am Donnerstag,
das ist erfreulicherweise.
Korrekt. Wo ich auch wirklich mal sagen muss, also Respekt und großes Lob und Freude und Begeisterung durch den an den demografischen Wandel, den wir ja irgendwie haben, oder an den Wandel der Bevölkerung irgendwie hier in Leipzig, wo dann tatsächlich ein Film in der Originalfassung im Kino 8 läuft, im größten Kino der Stadt. Das ist schon echt schön und das dann fast ausverkauft war. Und ja, es war überwältigend. Ich glaube, wenn der Film eins kann, dann ist es Überwältigung, oder?
Ja, na, also ich war auch extrem überwältigt, schon alleine an der Fülle der Zuschauer im Kinosaal. Ich hätte das wirklich an einem Donnerstagabend nicht erwartet. Das ist eher relativ selten. Also ich habe den in Deutsch geguckt. Eigentlich wollte ich mir jetzt ad hoc erstmal bei Du noch nicht antun. Das kommt dann später unter Umständen. Und ja, also es ist das, der Film ist halt wieder so ein Trip. Vielleicht einfach mal kurz zur Handlung. Also er setzt jetzt genau da an, wo der letzte Film aufgehört hat. Ne? Paul Atreides hat sich jetzt mit den Fremen zusammengetan und lernt nun die Wege und die Kultur der Fremen, lernt die Art und Weise zu leben in der Wüste und zu kämpfen und so weiter und so fort und mausert sich mehr und mehr und mehr letzten Endes auch zum religiös bedingten Anführer der Fremen, das eben zu Beginn halt noch extrem widerwillig und gerade auch die Art und Weise der religiösen Doktrin, die halt reingespielt wird, ist ja auch ein enormes Thema dieses Filmes. Und mehr und mehr und mehr fügt er sich dann letzten Endes seiner Rolle und nimmt dann den Kampf gegen die bösen, übermächtigen Harkonnen auf.
Und das wird ja so diese Messias-Werdung irgendwo, die dieser Film ja jetzt behandelt, mit natürlich auch der großen Schlacht von Arrakis, wird, wie gesagt, ziemlich zügig erzählt, fand ich. Also das waren so die einzigen Stolpersteine, die ich irgendwie so am Anfang hatte. Wir haben diese Ausbildungsphase des Paul Atreides und da heißt es dann halt eben so, ja hier, du musst die Wüste bewandern, musst alleine irgendwie losziehen, da hinten auf den Kamm und dann passiert das aber nicht. Dann denkst du, jetzt kommt halt irgendwie die große Heldenreise hier, aber die passiert dann halt nicht, weil die ist dann halt eben integriert in diesen Handlungsstrang. Und genauso ist dann halt auch irgendwie, wir sehen in einer Sequenz dann halt den von Javier Bardem gespielten Stilgar reiten auf einem Sandwurm und die von Zendaya gespielte Shani sagt dann halt so, naja, das wirst du niemals machen können so, weil du bist ja kein Fremen. Und 5 Minuten später sehen wir dann halt, Spoiler, eben Paul Atreides auf diesem Wurm reiten.
Das war tatsächlich auch so das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass es so an manchen Stellen wirkte, als ob da was rausgeschnitten, als ob was fehlte. Genau das, was du eben ansprachest, als er also allein losziehen soll durch die Wüste, um sich in der Wüste zu beweisen. Er zieht los und irgendwie einen Schnitt später ist eine ganz andere Szene, die ich jetzt hier nicht beschreiben möchte, um was es da geht, aber die nichts mehr mit dem Vorhaben zu tun hat. Und es gab so ein paar solcher Sprünge in der Handlung, die für mich nicht ganz nachvollziehbar waren, wo ich irgendwie, wie gesagt, das Gefühl hatte, da fehlt was. Das ist dann das, was für Roberts Extended Edition
Director's Cut kommen wird. Ne? Also er hat ja schon angekündigt, dass alles, was bei ihm quasi unterm Schneidetisch landet, da auch bleibt. Mhm. Also
finde ich aber auch okay. Also muss nicht immer nochmal alles extra haben. Ich muss tatsächlich dazu sagen, bei den Szenen, die ihr jetzt da problematisch fandet, fand ich das gar nicht so schlimm. Das hat sich irgendwie alles für mich richtig angefühlt, weil es halt vielleicht auch dann sich dem Pacing untergeordnet hat, einfach damit es halt eben auf die Laufzeit nicht zu lange dauert einfach und sich nicht zieht. Für mich gab es eher charakterliche Entwicklungen bei ihm, die mit einer Szene, wo er gewisse Dinge trinkt, sag ich mal, passiert, wo ich so dachte, das wirkt gerade für mich nicht nachvollziehbar, was hier mit dem Charakter passiert ist, weil er davor, also er wirkt halt wie, als würde er das tun und danach, und es legt sich irgendwie ein Schalter um bei ihm und er ist auf einmal ein anderer Charakter, den wir so davor nicht kennengelernt haben.
Aber das fand ich verständlich tatsächlich, wenn du halt eben siehst, was mit seiner Mutter auch passiert.
Die drängt ihn dann. Die drängt ihn ja zu Dingen. Und
aber sie hat das Wasser des Lebens ja quasi auch schon getrunken. Ja. Und da bekommst du ja einen Einblick darin, was es halt auch eben mit einem Menschen macht oder mit einer Person in diesem Fall macht. Und das fand ich nicht so.
Aber ich fand Sie hat sich vom Charakter her nicht so sehr verändert danach. Also sie hat einfach nur ihr
sie hat das
wahre Selbst noch mal nach außen ein bisschen mehr gekehrt, weil sie war innerlich die ganze Zeit eigentlich schon
korrumpiert,
so drauf.
Ja.
Genau. So, und er halt irgendwie nicht. Und bei ihm ist halt wie so, es hat sich angefühlt wie, wir legen hier einen Schalter in diesem Charakter um, damit dann der Rest auf jeden Fall aber noch weiter passiert.
Genau das war ja das, was die Mutter damit bezweckt hat, den Schalter in ihm umzulegen. Ganz und genau. Das hat mich deswegen, das fand ich absolut stimmig. Und diese Handlungssprünge, die wir eben angesprochen haben, die haben mich aber eben gerade im Gegenteil aus dieser Welt in dem Moment kurz rausgeholt, weil ich eben dachte, okay, hier wurde was weggenommen, um eben auf diese Filmlänge zu kommen, die fürs Kino noch kompatibel ist. Und das hat mich leider rausgenommen, weil das ist ja die große Stärke von diesem Film, dass der dich so in diese Welt reinsaugt, dass der dich physisch und psychisch mitnimmt. Und dann sind selbst solche kleinen Sachen, die vielleicht gar nicht alle Zuschauer stören, fand ich in dem Moment extrem störend. Dennis nickt auch im Hintergrund.
Ja, wir holen Dennis mal rein in diese Diskussion.
Ja.
Wie geht's dir?
Ja.
Wie geht's dir?
Ja, ich gebe Toni da vollkommen recht. Tatsächlich ist es so, dass dieses ganze Zeitgefühl für mich total in dem Film verloren gegangen ist. Weil ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe im Nachhinein gehört, dass irgendwie 2 oder 3 Jahre vergehen, theoretisch auch die Schwester schon geboren ist, die in dem Film quasi im Bauch der Mutter die ganze Zeit ist, aber unabhängig davon, ob das jetzt 2 Jahre sind oder nicht, für mich kam es vor, als wenn das alles innerhalb von 4 bis 6 Wochen spielt, was wir da sehen in Dune 2, und tatsächlich sind das auch mehrere Monate, und das ist eigentlich genau das, was Toni so sagt, es gibt diese Sprünge, die gar nicht so offensichtlich sind, aber im Zeitgefühl denkst du die ganze Zeit, ey, okay Leute, das ist eine Sache von 4 Wochen, die hier passiert, und das stimmt einfach nicht. Aber es ist halt so umfangreich, ne, dass Deneuve einfach vor der Aufgabe stand, das irgendwie reinzukriegen. Was mir halt auch aufgefallen ist, dieses Worldbuilding, was wir in Teil 1 so extensiv haben und so groß haben und was ich glaube auch viele Leute sehr geprägt hat in ihrer Rezeption, das wird in dieser Form, in dieser Ausgeführtheit in Teil 2 halt nicht weitergeführt. Das ist quasi ein stilistischer Bruch oder ein Wechsel. Es ist immer noch ein tolles Worldbuilding, also gerade die Welt der Harkonnen ist großartig gemacht und auch am Anfang, wenn die ersten Szenen auf Dune, wo ein kleiner Kampf stattfindet, wo wenig geredet wird, wo wenig Personen aufeinander prallen und trotzdem irgendwie eine sehr intensive Atmosphäre geschaffen wird, das ist immer noch da, aber ich gebe Toni vollkommen recht, also diese Sprünge, die man einfach spürt, weil Man sieht es einfach irgendwie.
Fühlt sich nicht richtig
so
an.
Ja, da ist so ein anorganisches Gefühl dabei. Ja.
Aber es ist kurz, natürlich immer auf ganz hohem Niveau.
Ganz genau, also, ganz genau.
Ich will gerade zu beiden Punkten sagen, das mit dem Zeitgefühl finde ich teilweise auch. Ich finde, da hat das aber relativ okay gemacht, weil du halt tatsächlich anhand der Schwangerschaft der Mutter ungefähr weißt, wie viel Zeit vergeht. Weil am Anfang des Films hast du diesen... Ich musste an hier Blond denken, wo du auch teilweise diese Szenen hattest, wo diesen Embryo und dieses Ding im Bauch hattest, wo du dann immer siehst, wie das halt wächst, das Baby im Bauch, und daran kannst du ungefähr sehen, wie viel Zeit vergehen. Und zu dem anderen, ich glaube, das ist schon auch bewusst Absicht. Er hat halt den ersten Film gemacht, um die Welt zu etablieren, und hat jetzt gesagt, okay, jetzt muss ich euch die Welt nicht mehr erklären, jetzt kann ich halt die Geschichte versuchen zu erzählen in der Welt. Mhm. Dennis?
Ja, das Schöne ist natürlich bei dem Worldbuilding, nur ganz kurz, dass das hat Lars ja schon am Anfang ausgeführt, dass natürlich die Welt von der Atreides so stark ausgebaut wird und man so wenig von Dune sieht, und dann ist es halt so, ja, Dune, und dann nimmt er sich nicht mehr so viel Zeit für das Worldbuilding, vielleicht weil die Wüste für sich spricht, keine Ahnung. Und was die Zeit angeht, da gebe ich dir grundsätzlich recht, Pro, aber ich habe natürlich auch gleichzeitig gedacht, weil es halt diese Substanz gibt, die Mutter konsumiert hat, zusammen mit der Schwangerschaft, dachte ich, vielleicht ist es eine beschleunigte Schwangerschaft. Also ich verstehe grundsätzlich, dass man so denkt, okay, es sind 9 Monate, ne, klar, aber dann dachte ich so, okay, vielleicht geht das alles viel schneller, weil die hat dieses Zeug getrunken. Und am Ende dachte ich so, das sind 4 bis 6 Wochen. Und das war irgendwie, aber das schließt sich an dem an, was Toni gesagt hat, dass man halt irgendwie merkt, dass da so Sprünge sind, aber halt nicht so krass und so. Und ja,
na, genau. Also ich hatte dann am Ende so ein bisschen so die Herangehensweise, also ich hatte auch so dieses Problem, aber ich kam dann einfach so auf den Trichter, vielleicht habe ich es auch einfach nicht begriffen. Also vielleicht.
Nee, ist schon alles recht klar eigentlich.
Also es gab dann auch so ein paar Sachen, die haben mich dann gestört, so Kleinigkeiten, ne? Dann wurde auf einmal irgendetwas, ja übrigens, wir haben das und das noch, ich will jetzt nicht sagen, was es ist, ne? Und dann ich so, das ist
convenient, so gut, dass wir das jetzt auch haben. Oder da haben die beispielsweise eine Militäroffensive so im Sand geplant, so mit ein bisschen kleinen Sandmodell. Du nimmst deine Leute von der Seite, ich komme von der anderen Seite und du mit deinen Regenwürmern dann und nochmal von oben und so weiter. Und ich meine, ich bin jetzt
also kein Militär. Wenn es eins nicht sind, dann Regenwürmer.
Ja, ja. Ich bin jetzt auch kein Militärexperte, aber ich mutmaße jetzt mal einfach, dass so Militäroffensiven jetzt nicht unbedingt in Sandkasten geplant werden.
Und in diesem Fall schon.
Das ist Dune, da ist alles Sandkasten.
Ja, und das waren dann so Kleinigkeiten, die haben mich dann rausgebracht. Aber ich habe mir dann auch so hin und her überlegt dann, und dann habe ich dann zu mir dann am heute Morgen dann auch aufgewacht und überlegt, ach, jetzt hast du drauf geschissen, halt einfach deine Schnauze, dafür ist genial und da macht, was er will.
Genau darauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal, nachdem nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, konzentrieren wir uns vielleicht nochmal auf die Kernmessage, die wir hier rüberbringen wollen. Ein geiles Kinoerlebnis.
Total, und wirklich ein Kinoerlebnis. Weißt du, ich meine, die Alternative wäre ja, man erzählt das Ganze als Serie und das wäre der Worst Case für uns zumindest hier als Kino-Nerds. Und man muss halt auch wirklich ganz klar sagen, Dennis, Moment, ganz klar sagen, also wenn dieser Film etwas kann, dann ist es halt wirklich überwältigend, dann ist es halt wirklich einfach großes Kino für einen großen Saal, für eine große Leinwand. Und das ist doch eigentlich das, was wir uns gerade halt irgendwie auch mit der Pandemie immer noch schmerzenden Rücken doch sehr gewünscht haben, auf jeden Fall. Und ich finde, da liefert der Film wirklich ab, also jetzt auch schon mit den zweiten 170 Minuten, die er ja vorlegt, geht das wirklich auch nahtlos ineinander über und steht für sich so, finde ich wirklich ziemlich beeindruckend.
Dennis? Ja, also ich denke, da hätte es noch einen Zwischenweg gegeben. Tatsächlich habe ich mich auch gefragt, wie man das vielleicht hätte zeitlich machen können. Und ich bin da rausgekommen und ich habe auch einen Tag überlegt und ich dachte dann so am nächsten Tag, der hätte einen Dreiteiler verdient. Also das ist meine Meinung und ich glaube, als Dreiteiler hätte das ganze Ding wirklich die Zeit bekommen, die es verdient. Ich schließe mich ansonsten komplett an. Das ist ein Kinoerlebnis, das ist wichtig, das hast du ganz richtig gesagt, Lars. Das ist ganz besonders, wir haben ja diese absurde Woche, wo wir noch einen ganz anderen Film diese Woche haben, der auch ein Kinofilm ist und großartig. Und also es ist eine tolle Kinowoche, jetzt mal so kurz vorab schon gespoilert und mit wenig Film. Und aber ich denke halt, zwischen Serie und den zwei Teilen wäre eine andere Option vielleicht noch. Und das sage ich halt auch mit dieser Erfahrung der Trilogien im Rücken, wo alles irgendwie zur Trilogie gemacht wird. Dieser Film... oder dieses erste Buch, was hier verfilmt wurde, das hätte drei Filme von Deneuve verdient und ich glaube, dann wäre jeder glücklich und zufrieden gewesen.
Aber der dritte wird ja wahrscheinlich kommen.
Ja, aber der ist dann storytechnisch schon im zweiten Buch.
Genau, der dritte Film soll wohl Buch 2 und 3 behandeln. Mein Problem, glaube ich, mit einer Trilogie wäre gewesen, ich hätte am Ende einer Trilogie nicht dieses Ende gewollt tatsächlich, was mich jetzt auch wieder... Also ich finde tatsächlich nämlich das Ende nämlich auch, wenn Leute gesagt haben, dass der erste Film sich nicht fertig anfühlt, ich hatte das Gefühl, auch wenn ich weiß, dass das Ende vom ersten Buch ist, ich finde, es fühlt sich auch nicht komplett fertig an einfach.
Das ist.
Weil die letzte Einstellung, die einfach sagt, ja, und jetzt haben wir wieder ein mehr aufgedeckt, aber es gibt noch so viel mehr.
Das ist tatsächlich auch so ein bisschen eines der kleinen Probleme, die ich hatte. Ich kenne halt die David Lynch-Version, ich kenne auch die Miniserie aus 2000 und dort wurde halt das erste Buch gewissermaßen komplett rund gemacht und auch Paul Atreides letzten Endes als Held dargestellt. Aber schon Frank Herbert, also der Autor des Buches, hat er eben auch schon gesagt, er ist nicht der Held. Das ist ein ganz anderer Charakter. Das ist komplett missverstanden. Und vielleicht hier noch mal zwei, drei Sachen zu den Hintergründen zur Herstellung. Also der Film sollte ursprünglich back-to-back zusammen also mit dem ersten Teil gedreht werden. Man hat sich damals allerdings umentschieden, die Filme halt unabhängig voneinander gedreht und somit war aber schon Denis Villeneuve gut vorbereitet eben auf Part 2. Dann kam eben noch Corona hinzu, was nun auch die Dreharbeiten eingeschränkt hat oder verhindert hat, die Produktion des Filmes verhindert hat, was aber Denis Villeneuve nur noch mehr Zeit gegeben hat, um jetzt hier diesen Film noch weiterzuentwickeln, mehr auf Details zu achten, das Buch weiter auszufallen. Was aus meiner Sicht durchaus dem Film auch ansieht. Genau, und als nun der Film dann schließlich im Kino angekündigt wurde und der Vorverkauf für die Karten dann losging, da ist in den USA bei dem AMC-Kino die Webseite zusammengebrochen, weil die Anfrage auf einmal so enorm war. Genau, und gut gefilmt wurde dann südlich von Abu Dhabi und Dennis hebt die Hand.
Ja, also wenn ich die Hand hebe, dann will ich nur signalisieren, dass ich danach was sage. Ja,
ja nee, ganz, ganz gut. Ich hätte jetzt Probleme gehabt, zum Punkt zu kommen, wenn ich die ganze Zeit.
Ja, okay, in dem Fall. Also ich wollte tatsächlich mal kurz auf das zurückgehen, was Flo gesagt hat. Nämlich wie das endet, und ich war nämlich der gleichen Meinung, so vom Gefühl her, dass das Ding wieder offen endet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte mich überhaupt nicht davon abgehalten, einen Dreiteiler draus zu machen. Ich hätte es sogar geil gefunden, wenn ein Film endlich mal so endet, weil er einfach einem das Gefühl gibt, wisst ihr was, und die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende, so, ne? Also das wäre für mich jetzt gar nicht so ein Ausschlusskriterium gewesen. Tatsächlich war für mich tatsächlich so die Frage, wir haben ja zum Beispiel den Charakter der Mutter, die eine extrem intensive Wandlung vornimmt, und man sieht das. Ja, man sieht das, aber man erfährt es nicht, man erlebt es nicht. Und das ist so etwas, wo ich halt sage, wenn man mehr Zeit, wenn der den dritten gehabt hätte, wenn es als Dreiteiler gemacht hätte, dann hätte man all diesen Dingen ein bisschen mehr Zeit geben. Oder der Imperator, gespielt von Christopher Walken. Das ist exist to non-exist, so also vom Gefühlten her. Aber das ist alles Kritik auf hohem Niveau. Also wirklich, das ist ganz wichtig, dass dieser Film entstanden ist. Es ist ganz wichtig, dass dieser Film gemacht wurde. Es ist ganz wichtig, dass dieser Film jetzt in die Kinos kommt. Und man sieht es ja jetzt schon an den Zahlen. Ich habe mal geguckt, ich wollte in Berlin ins IMAX. Das ist jetzt, glaube ich, für 2 Wochen ausverkauft, so gefühlt.
Ja, er ist ja tatsächlich im Gegensatz zum ersten auch komplett in IMAX gedreht, also macht es da sicherlich nochmal mehr Sinn in jedem Fall, sich das in der großen Fassung dann anzuschauen. Aber ja, es ist, also bei allem, wie du schon gesagt hast, Toni, eigentlich bei allem Gejammer auf hohem Niveau ist es halt
das
wirklich
einfach... Das ist auch kein Gejammer, das ist ein bisschen feststellen, dass es vielleicht keine 10 von 10, aber eine absolut gerechtfertigte 9,5 ist, weißt du?
Ja, absolut. Ne? Aber es ist trotzdem ein Meisterwerk. Also es ist trotzdem halt wirklich was für die Ewigkeit.
Wir gucken ja hier, glaube ich, auch in unserer Runde hier Filme noch ein kleines bisschen anders als der durchschnittliche Kinozuschauer, den das vielleicht gar nicht stören wird, der einfach nur beeindruckt ist von diesem Erlebnis, von dieser trotzdem in sich absolut stimmigen Story, die davon profitiert, dass das in dem ersten Teil mit so einem relativ gemächlichen Tempo eingeführt wurde. Und das ist einfach großartiges Kino.
Ja, und halt wirklich Blockbuster-Kino, aber wirklich mit Anspruch. Und das ist ja das, was man sich eigentlich gerne wünscht.
Ich war auch. Ich habe ganz kurz geguckt, weil wir gemeint haben, er ist erfolgreich. Ja, er ist vermutlich, Startwochenende ist vermutlich doppelt so gut wie das vom ersten Teil. Was, glaube ich, sehr dafür spricht, dass der erste Teil dafür gesorgt hat, die Leute wollen diesen Film
sehen. Ja, macht Sinn, klar. Viele haben den ja auch nachgeholt dann in der Zwischenzeit.
Und vermutlich der beste Kinostart in Deutschland seit Super Mario letztes Jahr. Also das beste Startwochenende seit Mario. Und Super Mario, bitte. Also Familienfilme zu schlagen ist, finde ich, schon als Blockbuster, also auch als Blockbuster mit einem eher erwachseneren Publikum, finde ich schon auch immer eine Leistung. Also ähnlich anzukommen ist schon immer eine Leistung.
Ja. Ich warte, bis Mario 2 kommt. Mit der Sandwelt dann.
Ich fand das auch so großartig. Ne? Also wirklich mal wieder einen Film zu sehen, der es sich lohnt, im Kino anzugucken. Ne? Ich meine, ich bin mittlerweile echt enttäuscht vom Mainstream-Cinema. Gerade letztes Jahr, das ist ja im Endeffekt zum Abgewöhnen. Und hier hattest du echt mal einen Film, wo du nicht das Gefühl hattest, nach 2,5 Stunden unbedingt die Kinokarte wieder zurückgeben zu wollen und die 2,5 Stunden Lebenszeit, die du jetzt geopfert hast, sondern echt, das hat echt Sinn gemacht, sich den Film anzugucken, im Kino zu sehen. Also geiles Erlebnis.
Ja. Macht wieder Bock auf jeden Fall aufs Kino, definitiv. Auch mit dem einen oder anderen Trailer, der vorher lief. Und ja, also ich freue mich auf Teil 3, wann auch immer und wie auch immer, in welcher Form er auch immer dann irgendwie kommen wird.
Ja, er wird ja schon geschrieben und Hans Zimmer arbeitet ja auch schon an der Musik gerade.
Ganz genau. Also beim ersten Teil war es ja wirklich noch so, dass sie die Zusage für Teil 2 mit dem Start des ersten bekommen haben, als klar war, das Ding wird erfolgreich tatsächlich und nicht irgendwie im Sande verlaufen wie die Lynch-Fassung damals.
Sande verlaufen.
Man sollte den Kopf nicht in den Sand stecken.
Absolut, genau. Also das Einzige, was ich als Kritik noch so als Pun irgendwie am Schluss als Kritik äußern kann, so, also es ist keine adäquate, nicht, dass ihr das glaubt, es ist keine adäquate Verfilmung des Videospiels von Westwood, Dune 2 damals. Robert wird gerade jetzt vielleicht im Hintergrund lachen. Also das, aber ich meine, das hat uns ja damals wirklich auch irgendwie in diese Welt geführt und das geht jetzt hier halt auch weiter. Also dieses Worldbuilding ist halt einfach wahnsinnig gut. Diese Sprache ist halt einfach grandios. Diese ganzen Namen, Bene Gesserit, die Atreides, die Harkonnen und Fremen. das sind alles so Sachen, die sind wirklich so in den allgemeinen popkulturellen Wortschatz halt eingegangen.
Darf ich auch noch mal ganz kurz was sagen zu Hans Zimmer? Also der Mann ist ja einfach nur ein
Soll ich ihn Genie. Anrufen?
Das ist Wahnsinn. Der hat ist so rangegangen, so Mensch, lass uns neue Instrumente entwickeln, die es noch nicht gibt und die halt zu einem Stück zusammen friemeln. Und für Dune 2 hat er schon einen Score geschrieben, noch bevor Denis Villeneuve überhaupt angefangen hat mit Schreiben. Er hat ihm dann hier zur Inspiration, nimm's erste Mal mit und es ist einfach nur Hammer.
Ja, der hat mich ja wirklich schon auch beim ersten ziemlich begeistert, muss ich sagen. Also diese Mischung, die da auch drin ist, halt eben mit sehr viel orientalischen Instrumenten und auch Rhythmen und so, die das halt auch nochmal unterstreichen. Diese Genesis halt irgendwo auch der Sprache, der Figuren, der ganzen Welt eigentlich, die hier aufgemacht wird. Das fand ich schon echt beeindruckend und passt da auch wirklich sehr gut beim ersten Teil und setzt sich hier nahtlos fort. Also von uns, glaube ich, in der Runde hier allen Daumen hoch. Marc?
Ja, ich kann sagen, ich habe den ersten nicht gesehen und bin halt immer noch überwältigt von dem zweiten. Und also ich glaube, auch wenn man den ersten nicht gesehen hat, ist das auf jeden Fall eine Reise ins Kino wert.
Das hatte ich halt nämlich tatsächlich auch gedacht, nämlich weil ich hatte ja auch überlegt, so Mensch, ich wollte jetzt eigentlich den ersten nochmal sehen, damit er halt irgendwie nochmal präsent ist und damit du auch weißt, wo er anschließt. Aber ich habe tatsächlich dieses Mal kein Problem gehabt, wirklich auch den zweiten zu sehen und wieder drin zu sein irgendwie.
Also ich habe den ersten Teil nochmal eine Woche vorher geguckt und war in einigen Szenen sehr froh, das nochmal frisch in Erinnerung zu haben. Ich gestehe jetzt, dass ich auch kein wahnsinnig gutes Handlungsgedächtnis für oder Figurengedächtnis für Filme habe, die schon ein bisschen länger her sind. Aber der nimmt dich nicht bei der Hand und erklärt dir nochmal, was in den ersten Teilen passiert
Absolut
ist.
Absolut
ne?
nicht. Der schließt wirklich nahtlos dran an und es gibt kein Previously on Dune oder so. Ne? Dennis.
Das wäre kein
Previously on Dune. Ich habe nur genickt, weil das war für mich was Überraschendes. Da wurde am Anfang ein Körper irgendwie durch die Wüste gezogen und ich hatte keine Ahnung, wer oder was das ist und warum da jemand was macht. Und das liegt einfach daran, weil es genauso ist, wie du gesagt hast, es schließt einfach nahtlos an. Also es ist umso lustiger, weil die Filme halt nicht zusammen produziert wurden. Also
ergibt schon sehr viel mehr Sinn, wenn einem die Handlung und die Ereignisse aus dem ersten Teil und auch die Figuren noch präsent sind.
Und das ist auch es ist auch wieder so eine grandiose Leistung, dass die Kontinuität halt wirklich auch optisch und audiovisuell halt wirklich richtig stimmt zu dem ersten Teil. Also die beiden Filme hätten wirklich back-to-back produziert werden können, so wie die aussehen. Du siehst das nicht, dass da ein, zwei Jahre zwischen den Drehzeiten dann...
Genau. Das Einzige, was ich finde, wo man es tatsächlich ein bisschen erkennt und was dem Film aus meiner Sicht sehr zugute kommt, ist die Entwicklung von Timothée Chalamet als Hauptdarsteller. Der wirkt für mich in diesem Film einfach nochmal deutlich erwachsener als in seinen vorherigen anderen Rollen sowieso schon, aber auch im Vergleich zu dem ersten Teil. Und das
soll er ja auch wirklich dann,
als Paul. Aber einfach auch so, ich hatte bisher immer so ein zwielichtiges Verhältnis zu seinen schauspielerischen Leistungen, die ich nicht schlecht reden will, um Gottes Willen, aber irgendwie hat mich das selten so überzeugt wie jetzt hier in Dune 2.
Ja, der ist schon echt ein guter, auf jeden Fall.
Ich meine, wir haben ja allgemein gefühlt die neue Riege an jungen Superstars mehr oder weniger drin. Du hast halt Timothée Chalamet, dann hast du Zendaya, Florence Pugh und Austin Butler, die alle...
Anya Taylor-Joy noch eine kleine Rolle.
Ja, gut, die habe ich jetzt ein bisschen ausgeklammert, weil die war ja auf der Premiere und alle waren überrascht, dass sie mitgespielt hat. Ich kannte auch Leute, die das Buch kennen, als es hieß, wie ihre Figur heißt, wo es darum ging, wen sie spielt, war so, wir sind alle gespannt, wie sie das umsetzen. Das ja wirklich... Die ist ja wirklich nur mal ganz kurz zu sehen, aber die anderen vier sind halt schon die relevanten und ich glaube auch von denen werden wir einfach noch deutlich mehr sehen.
Ja, in Nebenrollen hier noch, ne, Rebecca Ferguson halt eben als Mutter, Javier Bardem haben wir schon erwähnt, Austin Butler spielt hier den Badass Harkonnen-Kämpfer. Dave Bautista ist mehr oder weniger ein bisschen abgemeldet. Genauso. Dann halt eben Christopher Walken ist der Lance Skarsgård natürlich wieder mit dabei und Charlotte Rampling als Obermutter. Florence Pugh ist ebenfalls mit an Bord und im Hintergrund gibt es da ja noch so ein paar mächtige, Strippenzieherinnen und Zieher. Josh Brolin natürlich wieder mit dabei, der aus dem Sand wieder auftaucht. Und ich muss halt wirklich sagen, also das Einzige, um nochmal irgendwie eine kurze Videospielreferenz hier aufzumachen, das Einzige, was mich tatsächlich so ein bisschen verwirrt hat, war die Tatsache, dass ich gerade den Trailer gesehen habe zu Death Stranding 2. Und dann haben wir hier Lea Seydoux und dann haben wir hier so schwarzen Goo und dann haben wir hier irgendwie so eine zwielichtige Kamera und alles und überhaupt, also das, ich war irgendwie total verwirrt, weil ich gerade Death Stranding im Kopf hatte. Und da ja Lea Seydoux halt eben auch mitspielt, genauso wie sie hier halt eben eine kleine Rolle dann auch noch im Hintergrund hat, als Lady Margaret Fanring. Ja, verdammt, echt, ich will echt gern mehr sehen, aber ich glaube, ich schaue mir einfach nochmal den ersten an, die Tage, und dann den zweiten nochmal auf der großen. Und freuen wir uns einfach, dass es sowas noch gibt, so ein Kino noch gibt, wirklich. Ja, absolut. Ne? Der moderne Lawrence von Arabien hier.
Oh Gott.
Dune Teil 2. Und wir hören natürlich noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von Hans Zimmer. Und ja, klar, logisch anschauen. Und wir sind mal gespannt, wo der Film dann auch hier im allgemeinen Kontext und Konsens bei den Filmen des Jahres landen wird. Dune 2 jetzt in allen Multiplex-Kinos und auch in allen anderen Kinos zu sehen tatsächlich. Auch das Passage-Kino zeigt ihn in der Originalfassung. Schaut ihn euch an. Hier sind die Harkonnen. Die Harkonnen-Arena, der große Kampf.
Filmstart der Woche.
Ja, ich habe mich mal einfach spontan dazu entschieden, auf das Musikbett in diesem Fall zu verzichten. Wir wollen den nun folgenden Film ja mal ganz nüchtern besprechen, auf jeden Fall. Denn wir reden über einen Film, der auch etwas Außergewöhnliches ist in jedem Fall. Wir reden über The Zone of Interest, ein Film, der sich für meine Belange, also auf jeden Fall irgendwie jeglicher Wertung entzieht. Er ist, was er ist, und er zeigt das, was er zeigen will, und er ist wirklich, er verfehlt seine Wirkung nicht. Er ist wirklich sehr effektiv in seiner Wirkung, und vielleicht sollten wir zunächst einmal darüber reden, was dieser Film zeigt. The Zone of Interest, ein sehr kryptischer Titel. Jonathan Glazer, über den werden wir nachher noch reden, über seine Filmografie und seine Herkunft, aber wir wissen auf jeden Fall schon mal nach all dem, was wir von ihm auch kennen, dass wir es hier nicht mit einem gewöhnlichen Film zu tun haben, glaube ich. Jasmin, vielleicht wollen wir erstmal ein bisschen was einsteigen, so in das, was wir hier erleben.
Ja, du sprachst eingangs davon, dass wir die ungefilterte Realität erleben. Ich glaube, das ist gerade der Punkt, dass wir dass sie immer wieder eindringt, aber wir erleben eigentlich eher die gefilterte Realität, die Nazis sich erzählen, denn der Film spielt vor den Toren von Auschwitz und es geht um unter anderem Rudolf Höss und seine Frau Hedwig Höss, also den Kommandanten des Lagers und seine Frau, deren Familie, die eben ein Haus vor den Toren des Konzentrationslagers haben und versuchen dort eine Art Alltag zu leben, während er halt, also Rudolf, im Lager zur Arbeit geht und sie als Hausfrau da einen Haushalt führt.
Die Azaleen pflegt.
Genau, und das Ganze findet halt eben so in einer nicht zu ignorierenden Nähe zum Holocaust statt, der allerdings nicht gezeigt wird auf die klassische Leidensbilderweise, sondern der immer wieder in Elementen eindringt, seien es halt visuelle Dinge wie halt Asche oder so, was man erwarten würde, oder halt auch die ganze Zeit das Oscar-nominierte Tonbett, was da drunter liegt.
Mit dem Film, damit beginnt der Film ja schon. Also wir haben am Anfang eine sehr, sehr lange Schwarzblende quasi. Also wir sehen nichts, wir hören nur eben diesen Soundtrack, der uns die ganze Zeit begleiten wird, der auch irgendwann zu einem Hintergrundrauschen wird eigentlich, je mehr man halt auch in diesen Alltag einsteigt und sich auch mehr von diesem Alltag der Familie, dieser schrecklich netten Familie, halt wirklich dann auch einfangen lässt und man auch so ein Stück weit vielleicht die Distanz verliert, ist halt eben ständig und konstant dieser Ton, diese Tonebene halt im Hintergrund.
Genau, halt eben, was wie ein Konzentrationslager halt klingt. Also einfach ein Potpourri menschlichen Leidens, was einem da auf der Tonspur präsentiert wird.
Leidensschreie, Befehlsschreie, Schüsse und Schreie, die verstummen, was vor allem immer schlimm ist.
Das Rauschen dieser Hochöfen halt, ne?
Genau, und du hast ständig den Rauch im Hintergrund, später auch noch Feuer. Ich glaube, der Film macht innerhalb von den ersten 5 Minuten auch dann bildtechnisch, glaube ich, also irgendwie subtil und auch gleichzeitig unsubtil klar, was hier los ist, wenn wir sehen, wie die Stiefel von Rudolf Höss geputzt werden. Einfach sehr von so einem Bediensteten. Und da einfach so, er sieht seine Stiefel aus, ganz beiläufig, sie werden geputzt und das Einzige, was du siehst, ist, wie das Wasser auf einmal rot wird. So, und ich glaube, das war schon der erste Moment, wo ich so da saß und so dachte so, okay. Das ist einfach so, wie das alles so beiläufig passiert, dass das einfach, ja, es ist so, es wird halt nie, ich glaube auch kein einziges Mal über Menschenleben an sich gesprochen oder sowas. Es sind immer nur Zahlen und Effektivität, um die es geht.
Es sind diese Beiläufigkeiten in diesem Alltag der Familie, die also nochmal mehr irgendwo ein schockieren und nochmal mehr irgendwie ihre Wirkung nicht verfehlen, finde ich. Also auch die Tatsache, dass sie dann ja die Kleidung auftragen, dass es dann diesen Pelzmantel gibt beispielsweise und die Frauen sich dann darüber austauschen, dass es ja schade ist, dass die Juden halt alle so dünn sind so und dass die Kleidung halt nicht passt. Und also all diese Beiläufigkeiten, die halt so das Eindringen in den Alltag der Menschen halt zeigen, aber auch irgendwo, ja, Hannah Arendts Theorie der Banalität des Bösen halt natürlich auch irgendwo einen Nachschub vergeben, sondern ein Unterstreichen irgendwo.
Ich glaube, sorry, bitte. Es ist, glaube ich, fast das perfekte Umsetzen von dieser Aussage mit der Banalität des Bösen. Ich glaube, es gibt, also mir würde, glaube ich, jetzt nichts einfallen, was da besser das bebildern würde.
Ich bin eher das da bei Adorno und dem guten Leben im Schlechten, dass sie versuchen zu leben wo man halt merkt, dass halt alles von, also eigentlich wirklich alles, was sie machen, ist halt davon berührt. Sie können es nicht ignorieren, das ist natürlich halt auch dann symbolisch größer gezogen auf eine Gesellschaft, in der Völkermorde stattfinden, der so etwas passiert, dass halt alles davon berührt ist und es wird zum Hintergrund rauschen, das Leid. Das ist halt auch nichts, was jetzt sozusagen singulär für das Dritte Reich ist. Natürlich ist das Verbrechen in seinem Ausmaß singulär und diese Menschen sind aber halt einfach Leute, die sich in dieses System haben reinziehen lassen, und es ist ein Film, der zumindest mich auch darüber angeregt hat, nachzudenken, wie sehr eben auch Grausamkeit, die unsere Welt und auch unser Wirtschaftssystem, und da geht es ja auch bis zu einem gewissen Grad im Film drin, prägt, für uns in den Hintergrund rückt. Also es ist nicht nur ein Film, der eine Aussage über die Vergangenheit trifft, sondern auch einer, der für mich zumindest einen Bezug zur Gegenwart herstellen kann.
Ja, ganz genau. Dennis, wie ging es dir? Du hast den ja auch angesehen.
Ich war ein wenig überrascht, weil er war leiser, als ich gedacht hätte. Wir haben ja schon diese Tonspur angesprochen. Dieser Film wurde ja quasi auf 2 Ebenen produziert. Einmal das Filmen und dann nochmal das gesamte Audiodesign dahinter. Und ich hatte das alles viel präsenter erwartet im Vorfeld. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie leise der Film bleibt, auch mit dem Hintergrund. Wir haben vereinzelte Rufe, Kontrollrufe. Wir haben vereinzelt das Bellen. Wir haben immer mal wieder ein Rufen. Aber wir haben jetzt nicht dieses infernalische Schreien die ganze Zeit. Tatsächlich ist das am meisten infernalische der Ofen oder der Schornstein, der brennt, qualmt und nachts manchmal mit Feuer erleuchtet ist. Das ist so das, was uns am nächsten bringt. Und das hat mich überrascht. Und ansonsten kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Es ist dieser Alltag, Lars, du hast es auch dankenswerterweise auch schon richtig formuliert, wo man reingezogen wird, wo man selber dann irgendwann sagt, okay, wir gucken jetzt dieser Familie beim Leben zu. Die lebt halt so. Und dann ist halt aber nebenbei dieses Lager. Und dann kommt halt die Mutter irgendwann vorbei von der Hedwig Hörst und sagt so, ja, ich hatte diese Nachbarin, für die habe ich früher geputzt oder so, und die ist jetzt auf der anderen Seite von der Mauer und ich habe leider diese Vorhänge nicht gekriegt. Und das ist einfach so irre. Oder es gibt eine Szene, Rudolf Hörst ist mit Kindern im Fluss, dann er angelt, dann wird ein Knochenstück kriegt er ab und dann versteht er, dass quasi Krematoriumsreste in diesen Fluss gelassen wurden. Diese Kinder werden nach Hause, müssen stundenlang gewaschen werden. Wir hatten, Jasmin, du hattest, glaube ich, dieses Berühren das ist da nochmal tatsächlich inkorporiert, ja, also die sind gewaschen durch die Asche der Leute, die dort verbrannt wurden, und das finde ich halt super krass. Und was ich halt auch sehr spannend fand bei dem Film, man es gibt diese absolut krassen Disruptionsmomente, nicht viele, ich glaube 3 oder 4, wo Glazer einfach irgendwie so ein rotes Bild hinlegt und einen Sound, der einfach einen Rezeptionsbruch darstellt. Und ich glaube, das hat er aus Prinzip gemacht. Und das ist halt so besonders an diesem Film, dass er einerseits diese Welt so baut und andererseits sehr bewusst und aktiv dann immer solche Akzente setzt. Und das fand ich sehr besonders neben der ganzen schauspielerischen Leistung und alles. Was ich auch interessant fand, war, wie er gefilmt wurde. Denn tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, 10 Kameras teilweise parallel liefen und quasi das Schauspiel aufgenommen haben und die dann nachträglich rausretuschiert wurden. Was aber dafür gesorgt hat, dass dieses selbstverständliche Bewegen in all den Räumen, in dem Haus oder wo auch immer, einfach sehr, sehr krass aus verschiedenen Blickwinkeln quasi gefilmt werden konnte, weil man diese Kameras im Nachhinein rausgenommen hat. Etwas, was ja normalerweise nicht geht, weil du konntest nicht 3 Kameras aufstellen, weil dann waren die halt im Bild und so. Und das hat Glazer jetzt benutzt, um quasi eine Form von Schauspiel eventuell auch zu ermöglichen, die das alles nochmal intensiviert, worüber wir gerade geredet haben.
Ja, und diese Digitalkameras, die haben einfach eine unerträgliche Schärfe, eine wirkliche.
Ja, die Bilder sind unfassbar kalt. Das mit den versteckten Kameras, finde ich, merkt man am Anfang ganz besonders, wenn sie aus diesem Gebüsch rausfilmen oder sowas, weil ich glaube, die komplette Anfangsszenerie, da hatte ich ganz stark das Gefühl, das ist genau diese Szenerie, die er mit diesen versteckten Kameras gefilmt hat, wo die einfach halt baden sind und so. Ich will gerade ganz kurz zu den Szenen, die du erwähnt hast. Das mit der Mutter einmal, fand ich, das zeigt einfach, wie ekelhaft mit was für eine Normalität diese Menschen so ekelhaft waren, wo sie darüber redet, dass sie die Vorhänge nicht bekommen hat. Und ich glaube, zu der Szene, warum die Kinder gebadet werden, ist vor allen Dingen auch, vermute ich, also das war jetzt so mein Gedanke, weil er auch weiß, dass diese Asche nicht nur Asche ist, sondern kontaminiert ist durch das Giftgas. Dass das auch, glaube ich, einer der Gründe, also wenn mich gerade nicht alles täuscht, das auch einer der Gründe ist, warum er, weil er weiß, wie gefährlich das Zeug ist und das halt noch drin hängt in den Körpern. Mhm. Und deswegen auch seine Kinder ja sofort aus dem Wasser schickt und sagt, geht raus, so, und sie dann ja einfach nicht mit dem Wasser in Berührung kommen dürfen und danach ganz arg gewaschen werden müssen. Ich glaube nicht, dass es zwingend nur daran liegt, weil es Asche ist. Mhm. Weil, ich meine, die Asche, ansonsten gibt es andere Szenen, wo man sieht, dass sie die Asche auch auf andere Art und Weise benutzen, was auch, ja, ekelhaft ist.
Ich glaube auch das, aber es ist, glaube ich, auch für Rudolf, übrigens, da möchte ich auch das Casting und auch das Schauspiel von Christian Friedel loben, der halt eben so, der hat das mit perfekten Gesichtsausdruck für jemanden, der irgendwie, er wirkt sanft und hat sich auf so eine beamtige Art da komplett eingerichtet, ist lieb zu Tieren und bringt seinen Kindern bei, zu respektieren, reitet jeden Tag mit seinem Pferd, das er sehr liebt, zur Arbeit.
Ist er fast mehr liebt als seine Frau.
Ja, um dann Menschen zu töten. Genau. Auf eine industrielle, also sozusagen, aber ich glaube, dass
aber das. Aber es halt sind ja keine Menschen, ne? Es ist ja einfach so, diese völlige, man hat sich halt einfach damit, also dieses hat sich halt alles wirklich irgendwie eingeschleust in dieses gesamte Denken.
Ja, genau, und das ist bei ihm halt wirklich, und ich glaube, dass er das halt nicht komplett durchzieht und dieses, wir hatten es mit den Stiefeln am Anfang sozusagen, dieses Reinigen und nach Hause kommen und einen Raum schaffen, der unberührt davon ist, ist für ihn als Figur total wichtig und deswegen ist es halt sicherlich die Gefahr des Gases, aber auch der eigene Ekel, dass er das sozusagen seine Kinder nicht damit in, sozusagen mit diesen unmittelbaren Produkten seiner Arbeit in Berührung bringen möchte. Dann ist das sozusagen.
Ja, ich möchte, Jasmin, ich möchte dir absolut recht geben, das Casting von Friedel mit dieser Sensibilität ist großartig. Ich meine, Sandra Hüller spielt natürlich unglaublich stark, aber dieses Sensitive, was diesem Charakter die ganze Zeit innewohnt, das ist wirklich ein Geschenk für den Film, weil, finde ich, von der Atmosphäre her. Weil er macht sich halt nicht einfach und sagt einfach, hier, ich bin dieser kalte, durchziehende XY weiß der Geier was, sondern dieser Friedel ist so sensibel. Also vielen, vielen Dank. Ich kann mich nur anschließen. Ganz wichtig.
Ja, genau. Weil eben, wir haben halt schon Amon Goeth gesehen, wir haben Eichmann gesehen, also all diese, aber dass es halt eben verschiedene Typen sind und dass im Faschismus halt auch alle, die mitmachen wollen, ihren Platz finden können in einer Maschinerie des Massenmords, ist halt auch irgendwie so ein Ding. Und dass es auch ein Raum sozialen Aufstiegs ist, was dann halt eben die Sandra Hüller-Rolle wieder halt bestimmt, die halt da auch bleiben möchte. Weil hier ist es doch perfekt für unsere Familie und wie schön ist alles. Und wir können jetzt noch nicht umziehen. Und dass sie aktiv da bleiben möchte, weil es ein sozialer Aufstieg für sie ist. Es ist halt auch so eine merkliche Sache, mit dem die Mutter hat geputzt und sie ist die Frau vom Kommandanten. Und wie cool ist das für sie? Und das ist halt auch dann einfach so dieser, also sozusagen für welch geringen Gewinn gehen diese ganzen Kosten, die man im Hintergrund die ganze Zeit mitbekommt, also für was wird das eingegangen?
Wie stolz sie auf ihren Garten ist. Und immer wenn irgendwas Störendes ist, da wachsen dann noch die Weinreben drüber.
Ja.
Also das ist so das wirklich perfide, was dieser Film macht, ja? Dennis?
Ja, dieser Begriff des Paradiesgartens. Der so fällt und da ist die Mauer zum KZ und die nennen das Paradiesgarten und alle reden immer wieder vom Paradies und das ist Wahnsinn, ne? Das ist natürlich irgendwie einerseits naheliegend, aber es ist aber auch irgendwie in der Radikalität dann so erscheint, so dass in der Banalität, durch die Banalität wird es so irre Sorry.
Ich war mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich hatte mich auch so ein bisschen ausgetauscht mit dem ein oder anderen Kinobetreiber, die den Film halt auf der Filmkunstmesse gesehen hatten, wo ich ihn auch schon gesehen habe. Die nicht so glücklich waren irgendwie mit der Inszenierung. Also wir haben uns da schon im Vorfeld drüber unterhalten, liebe Jasmin. Der Film ist schon auch bewusst Kunst. Der ist sich seiner Kunst bewusst, der ist sich seiner Kunsthaftigkeit bewusst. Ich meine, der Film heißt The Zone of Interest. Sicherlich ein Begriff, der auch in der deutschen Fassung tatsächlich eben der Film trägt diesen Namen, womit sich sicherlich nicht viele was mit anfangen können. Er hat eben diese Rotblenden, er hat ein sehr bewusst gesetztes Ende, was einen halt eben auch aus dieser Geschichte dann rausholt und einen Punkt setzen will, eine Aussage setzen will. Also Jonathan Glazer kennen wir als Regisseur von Filmen wie Birth beispielsweise oder dem außergewöhnlichen Science-Fiction-Film Under the Skin mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Also wirklich immer ein ungewöhnlicher und außergewöhnlicher Regisseur, der hier aber ja seiner Kunsthaftigkeit sich auch bewusst ist. Ne?
Ja, 100%. Also Under the Skin war ja auch schon ein Film, der mit den Mitteln des Pseudodokumentarischen arbeitet, um sie dann bewusst zu brechen. Ja. Und das ist halt, also Jonathan Glazer und Lukas Saal, also der Kameramann, haben hier halt von der autorenlosen Kamera gesprochen, als sie sozusagen, wie sie das inszeniert haben. Und gleichzeitig gibt es dann halt immer wieder die Momente, die halt eben durch den Soundmix kommen, durch den Schnitt und auch eben durch diese Einblendung, die dem Ganzen halt das Artifizielle auch, dieses Artifizielle in den Vordergrund ziehen sollen, um einem auch bewusst zu machen, wie sehr das halt eben eine Konstruktion ist, die diese Nazis da leben. Also es ist halt nicht so auch, also es ist nicht um uns zu zeigen, dass es nicht wahr oder so etwas, das ist, sondern um uns zu zeigen, dass deren Welt ist halt eine, die komplett brüchig ist und im Gegensatz zu den sie umgebenden Tatsachen steht. Und da fand ich eben diese Form der Inszenierung mit dem gebrochen dokumentarischen und immer wieder eingebauten Elementen, wie halt auch zum Beispiel diesem unermesslich lauten Vogelgesang, wo wir am Anfang mit Lautstärke gesprochen haben, der dann halt so dieses, wir konzentrieren uns auf das schöne Geräusch und versuchen, aber das wirkt dann halt auch penetrant und diese Wahrnehmungsebenen einfach und das so zu inszenieren, eben auch mit dieser Art von Kamera, finde ich halt durchaus große Kunst, die da stattfindet. Und ich glaube, jeder Holocaust-Film, der sich wirklich da Gedanken drüber gemacht hat, hat halt versucht halt irgendwie eine Form der Inszenierung, aber auch Distanz zu finden, sei es halt eben Son of Saul, der halt ganz nah dran mitläuft, oder sei es Schindlers Liste mit dem Schwarz-Weiß. Und dieser Film hat halt eben da seinen eigenen Zugang gefunden. Und ich glaube, immer dieser Gedanke, wie kann ich das unvorstellbare Grauen verfilmen, ist halt sozusagen, das ist die Frage, die sich alle stellen müssen. Manche sind halt formelhaft geworden oder vielleicht auch ein bisschen faul in ihren Antworten. Und Glazer hat da offensichtlich sehr, sehr viel drüber nachgedacht und diese Gedanken inszenatorisch auf die Leinwand gebracht.
Er verfehlt seine Wirkung nicht, ne, Flo?
Also definitiv nicht. Also ich glaube, eine Stelle irgendwann im Film, weil eine Figur ja auch wortwörtlich flieht vor dem Holocaust im Grunde, oder halt, also nicht aufgrund inhaltlicher Ebene, sondern einfach eben aufgrund, ich vermute, es ist eher olfaktorischen Sinnes, weil man eben auch man sieht ja auch, wie teilweise Fenster geschlossen werden, wenn nachts der Ofen arg brennt und sowas. Weil ich weiß nicht, also ich musste mit der Schule mal zu einem KZ und wir waren da auch in der Nähe von so einem Krematorium und als ich das gesehen habe, wurde mir auch der Geruch wieder in so ein, weil der Geruch geht da nicht weg. Mhm. Also ich weiß nicht, wie gesagt, wer von euch da mal war, aber der Geruch geht auch aus so einem Krematorium einfach nicht weg. Das riecht auch heute noch so. Und deswegen habe ich das sehr stark dann gefühlt, als dann irgendwie auch Leute Fenster zugemacht haben und sowas, weil ich daran erinnert wurde, wie widerlich das teilweise in der Nase wirkt und so. Mhm. Und war so, ja, der hat das einfach, es ist extrem krass, wie er es geschafft hat, das dann auch rüberzubringen durch auch Kleinigkeiten im Grunde, weil es ist nicht arg, man sieht ja nicht wirklich was oder so, man sieht auch nicht zwingend viele Reaktionen von den Menschen darauf, so, also so wie die extrem angewidert sind oder sowas, das ist gar nicht, die verziehen teilweise kein Gesicht, sie gehen einfach oder so.
Ja, Dennis, wolltest du noch was
loswerden? Ja, der Titel Zone of Interest ist eigentlich eine Übersetzung des Begriffs Interessengebiet und das ist quasi ein Sperrgebiet, das um die Lager war. Also quasi abgegrenztes Sperrgebiet um das Lager herum, wo dann niemand mehr rein konnte. Weil ich habe mich auch gefragt, wo kommt der Titel her? Und es gibt natürlich viele Interpretationsmöglichkeiten, aber rein faktisch ist das quasi so ein bisschen der Ursprung, vielleicht noch so als Info. Wird quasi so mitgereicht, ein Begriff, den ich vorher auch nicht kannte.
Ich kannte ihn auch nicht, ich habe es auch gerade nämlich auf dem Handy noch offen, weil ich mich auch immer nachgucken wollte, wofür es steht, dass der SS-Euphemismus ist eben für dieses Gebiet um Auschwitz. Ja.
Jonathan Glazer hat den Film gemeinsam mit Martin Amis geschrieben, der im vergangenen Jahr verstorben ist, ein britischer Autor. Der Film ist komplett in Deutsch, auch komplett so wohl geschrieben und aber tatsächlich eben eine britisch-amerikanische Koproduktion, glaube ich.
Polnisch.
Polnisch. A24 bringt ihn in die Kinos, in den Staaten zumindest. Bei uns ist der ab dieser Woche zu sehen. Schaut ihn euch an. Es ist, wie du schon gesagt hast, Jasmin, absolut korrekt. Ein extrem wichtiger Film, gerade in unserer Zeit, weil er halt eben auf eine sehr realistische Art und Weise halt eben auch aufzeigt, also wirklich aufzeigt und nachvollziehbar aufzeigt, wozu Menschen in der Lage sind, wie schnell es halt irgendwie auch so sein kann, wie es mal war. Tatsächlich. Also wirklich ein Mahnmal auch für uns. Und deswegen ein wichtiger Film und der richtige Film zur richtigen Zeit. The Zone of Interest ab dieser Woche zu sehen in den Passagekinos, in Halle im Push-Kino und im Regina ist er ebenfalls zu sehen. Ja, auf jeden Fall ansehen, denke ich mal.
Geht hin und lasst euch kaputt machen.
Genau. Wir hören noch ein bisschen Musik, weil wir, glaube ich, noch ein bisschen Reinigung brauchen jetzt gerade für uns auch. Wir hören noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack zu Dune Part 2 und dann gibt es weitere Filmstarts der Woche.
Filmstarts der Woche.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin. Wir haben über die beiden großen Filmstarts der Woche gesprochen. Wir haben gesprochen über The Zone of Interest und über Dune 2. Es laufen aber noch ein paar kleinere Filme an in dieser Woche. Und da hätten wir, was vielleicht auch ganz gut so ist, um so als Palette Cleanser quasi an dieser Stelle zu dienen, nach dem Unaussprechlichen zu The Zone of Interest, wollen wir jetzt reden über einen Kinderfilm, der pünktlich zu Ostern in den Kinos anläuft. Die kleine Glocke Bim rettet Ostern. Mal wieder ein Film aus Belgien, ne? Ein sehr, sehr aktives Animationsland.
Genau, ich habe jetzt die tolle Aufgabe, die Stimmung wieder hochzuziehen. Wir haben einen Weihnachtskinderfilm, sondern einen Osterfilm, was ich ganz frisch fand. Und ja, der Film beginnt mit einem Wettbewerb, bei dem Glocken einen Parcours absolvieren müssen, um die besten Glocken zu finden, die sich auf die Reise nach Rom machen dürfen. Denn nur die Besten dürfen dorthin, um die Eier zu holen. Denn in Belgien gibt es eine andere Ostertradition als bei uns. Das habe ich durch diesen Film gelernt. Die ist ähnlich der französischen. Da kommt nicht der Osterhase zu Ostern und bringt die Ostereier, sondern die Glocken sind zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag sind die Glocken still und auf einer Reise nach Rom, um sich päpstlichen Segen abzuholen und Süßigkeiten mitzubringen. Genau, auf diese Reise werden nur die besten Glocken geschickt und es sind Aurora, Bim, Bommel und Pi. Aurora ist eine ältere Glocke, die auch schon leichte Rostspuren an sich trägt und auch nichts Gutes im Schilde führt. Sie machen sich zusammen auf die Reise, um das magische Frühlingselixier einzusammeln in Rom. denn dieses ist nötig, um den Frühling einzuläuten und es befindet sich in einem diamantenen Ei, wird dann aus der Luft fallen gelassen und versprüht dann die Frühlingsvibes. Sie haben die Rechnung dann aber, also die kleinen Glocken sind Bim, Bommel und Pi und sie haben die Rechnung dann ohne Aurora gemacht, die diese alternde Glocke ist, die sich das Elixier selbst unter die Nägel reißen will, um den Alterungsprozess aufzuhalten. Wenn sie das täte, würde der Frühling ausfallen und somit der ewige Winter bestehen bleiben bis zum nächsten Jahr. Ja, so begeben sich die Glocken dann auf die Reise und haben einige Abenteuer zu bewältigen. Der Film geht 74 Minuten lang, ist also
gute Länge,
relativ kurz. Er ist empfohlen ab 6 Jahren. Regie führt Tom van Geestel, der auch schon mehrere Animationsfernsehserien in Belgien gedreht hat. Mhm. Ja, die Stimmen sind von Bim, spricht Karl Alvin Solvig im Original, von Bommel, das ist Nelson Ode in der deutschen Übersetzung und Pi wird gesprochen von Nina Schatton. Ja, viel gibt es, glaube ich, zu diesem Film nicht zu sagen. Er ist jetzt nichts Besonderes. Ist eine Kombination aus Realfilm und Animationsfilm. Wir sehen halt, die Landschaftsbilder sind halt zum Großteil reale Bilder und die Glocken sind animiert, sehen ein bisschen merkwürdig aus. Also als ich die zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich nicht, was das sein soll richtig. Also ich wusste ja, dass es Glocken sind, aber sie sahen aus wie so eine Glocken, wie Eulen mit komischen Körpern.
Ja, ja, ist schon ein bisschen strange. Aber ich meine, wie willst du das machen, ne? Es ist schon...
Ja.
Ja. So unanimierte Objekte zu animieren, ist sowieso immer schwierig.
Genau. Und dieser anfängliche Wettbewerb hat mich ein bisschen an Harry Potter erinnert, an dieses Quidditch oder dieses Quidditch, Spiel mit diesen Besen. Ja, die Charaktere sind ziemlich flach gezeichnet. Gut und Böse sind leicht durch Äußerlichkeiten erkennbar. Und Aurora, diese ältere Dame, hat ihre Untertanen für sich. Das sind die liebeshungrigen Kuhglocken, die alles bedingungslos für ihre Anführerin tun würden. Und behandelt werden so übliche Kinderfilmthemen wie Freundschaft, Zusammenhalt und was, glaube ich, als Message rüberkommt, ist so dieses alle zusammen für das Kollektiv. Wir müssen zusammenhalten, damit wir den Bösewicht
zur Strecke bringen.
Genau.
Quasi, genau. Also es ist schon, also das hatte ich so ein bisschen gelesen, eigentlich gutes Einsteigerkino für Kinder. Also die vielleicht den ersten Kinofilm sehen. Der erste, soweit ich das jetzt gesehen habe, tatsächlich auch FSK 0. Also gibt ja eigentlich auch keinen Grund, warum der jetzt 6 sein sollte.
Genau,
ne?
FSK ist 0, aber empfohlen ab 6 habe ich irgendwo gelesen.
Alles klar, gut, naja. Gut, also mit 0 geht man wahrscheinlich auch noch nicht ins Kino. Unbedingt. also ein gutes Einsteigerkino auf jeden Fall für die Kleinen und harmlos unterhaltsam, oder?
Ja, und auf jeden Fall mal was anderes. Also war ein bisschen erfrischend.
Genau, mal was anderes als die Disney-Geschichten halt auch, ne? Irgendwie. Wer also da Lust hat drauf, die kleine Glocke Bim rettet Ostern und zwar jetzt schon noch 3 Wochen vor Ostern im Cineplex, im Passagekino und im Regina, aber wird dann bestimmt auch Ostern noch laufen, denke ich mal. Schönen Dank dir. So, und dann haben wir noch einen Dokumentarfilm in dieser Woche, der in der vergangenen bereits seine Premiere gefeiert hat im Passagekino, war die und auch ja durchaus etwas mit der Region zu tun hat, nicht nur, weil die Produzentin Tanja Georgieva Waldhauer auch hier in Leipzig gelebt hatte, lange jetzt in Erfurt zwischenzeitlich beheimatet ist mit ihrer Produktionsfirma, sondern weil es ja auch hier in dieser Region sehr stark um den Strukturwandel geht, den Umstieg quasi von der Kohle zu erneuerbaren Energien und was macht man halt eben auch aus der Region, ne? aus den Landschaften.
Ja, wobei es gar nicht, also der Film heißt Wir waren Kumpel und es geht dabei gar nicht so sehr um sozusagen die Region, sondern vielmehr um die Menschen, die im Steinkohlebergbau gearbeitet haben. Also es geht da schon sehr Nordrhein-Westfalen unter Tage ist da schon ganz klar zu verorten und auch in der Stimme der dargestellten ProtagonistInnen ist es deutlich hörbar, dass sie da aus der Region kommen und von ihr geprägt wurden. Allein Kumpel als ein Begriff, den man mittlerweile sehr allgemein verwendet, aber der für viele halt dann auch direkt mit dem Bergbau, also als gegenseitige Bezeichnung unter Bergleuten verbreitet ist, ja, zeigt halt schon, dass da eben ein kulturelles Erbe dieser Industrie in der Region verankert ist und eben auch die Biografien der Menschen extrem geprägt hat. Und es begleitet im Grunde ja von 2018 an über ja ein paar Jahre das Ende der einer Zeche und der ja beruflichen Laufbahn im Bergbau für die meisten, die dort gearbeitet haben. Und dann eben, wie es mit ihren Lebenswegen auch weitergeht. Und das Ganze funktioniert zum einen, weil es sehr, sehr schön und auch interessant gefilmt ist. Also ja, natürlich kriegt man so dokumentarische Alltagsszenen von Menschen und einfach Gespräche. Aber es wird eben auch sehr die Zeche als Ort gezeigt. Und man wird halt, man fährt mit den Leuten in den Schacht rein und sieht sozusagen die Kohle, wie sie da direkt aus dem Flöz rausgeholt wird und fährt dann wieder hoch und kriegt halt eben diese ganzen Abläufe innerhalb dieses Bergwerks mit und hat dabei auch gleichzeitig immer diesen Eindruck, das ist Technologie, die seit Jahren nicht geupdatet wurde und hier halt einfach noch so ihren letzten Lauf hat. Und dadurch hat es halt einfach so ein, ja, also die Umgebung alleine fühlt sich schon auf eine Art irgendwie Retro an, in der die sich bewegen, und sie wissen halt auch alle, dass das eben schon schließt zu Beginn des Films und reden eben auch darüber, was da jetzt gewesen ist und wie sie eben ja sich über 20 Jahre jeden Tag 12 Stunden gesehen haben und was dann halt sein wird, wenn jetzt sozusagen diese berufliche Verbindung nicht mehr da ist zum Teil. Und es geht auch um, ja, was ein Arbeitsplatz halt ausmacht für Menschen. Und die meisten dieser Bergleute zweifeln auch gar nicht an der Richtigkeit des Kohleausstiegs. Einer von ihnen ist halt am Ende auch so, ist enttäuscht von seinen Kindern, dass die Fridays for Future nutzen, um die Schule zu schwänzen, und geht da halt selber hin und meint so, eigentlich würde er auch gerne irgendwie Teil einer Bewegung sein, so als Bergmann, der es jetzt besser machen kann und so. Also es ist halt einfach ein Verständnis dafür, dieser Wandel findet statt, aber gleichzeitig zeigt es eben auch, dass mit dem Verlust eines Arbeitsplatzes oder eines Industriezweiges eben auch immer soziale Systeme wegbrechen und Communities, die eben um diesen Arbeitsplatz entstehen. Und es werden eben auch die positiven Aspekte dieser Community gezeigt, halt eben da Arbeitsfreundschaften und Bekanntschaften, die entstanden sind, aber auch die integrative Kraft von, ich sag mal, guten Arbeitsplätzen. Es gibt eine der Figuren ist eine Transfrau, die einzige Frau, die jemals im Steinkohlebergbau unter Tage gearbeitet hat. Das ist halt auch so eine interessante Biografie ist, die man dann halt auch sieht, die halt eben in ihrem Umfeld total akzeptiert ist als Bergfrau, aber eben dann sozusagen anders performen muss, nachdem sie diesen Raum nicht hat. Dann ist da jemand aus Sri Lanka, der zwar auch an einer tamilischen Schule die Sprache unterrichtet, aber eben auch total da in diesem ja sehr deutschen Bergmannskultur-Ding drin ist, und der auch sagt, hier, die Zeche war im Grunde mein Deutschland. Und ja, also diese, wie halt eben Leute da auch integriert werden und ja, halt auch so ein bisschen diese Arbeiterklasse-Gesellschaft, die da entstanden ist und die jetzt eben ja irgendwie nicht mehr diese Plätze hat, ist da. Und am Ende sieht man halt teilweise, wie die Leute halt mit ihrem Leben auch nicht, also sozusagen, wie es sich zwecklos anfühlt, und andere eben es wieder mit Sinn füllen können. Einer wird Busfahrer zum Beispiel und sagt dann eben, früher habe ich mich nicht gebraucht gefühlt, sozusagen, ich habe in einem sinnlosen Industriezweig gearbeitet und jetzt fühle ich mich gebraucht. Und anderer trauert halt nostalgisch hinterher, aber das finde ich, also die Rolle von Arbeit im Leben ist halt total prägend für den Film und eben gleichzeitig so nochmal so ein letzter Blick und eben tatsächlich Dokumentation vom Ende des Bergbaus, wie dieser Moment war, wie es ausgesehen hat, wie die Leute darüber gefühlt haben. Und ich glaube, es ist halt wichtig, das zu zeigen auf eine Art, um es halt festzuhalten, dass wir halt im sozusagen jetzt irgendwann zurückblickend sehen können, ja, okay, nee, die waren auch okay damit, dass es zu Ende geht, viele der Leute. Und eben, das war ambivalent und das war nostalgisch in dem Moment, aber so ist es auch weitergegangen, dass man halt das eben nicht zu so einem schrecklichen Einbruch oder zu einem heroischen Opfer so stilisieren kann, sondern einfach so einem, ja, das sind halt Leute, die einen sozialen Raum verlieren, aber aus guten Gründen, und dann geht ihr Leben weiter.
Ja, man muss den Leuten was zu tun geben, ne? Das ist es ja auch immer. Also gerade halt eben, wenn jemand seine Arbeit verliert dann auch und keine Perspektive hat, das ist ja, glaube ich, dann das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, genau. Und ja, der Film hinterfragt halt auch eben, ob das gut ist, dass wir alle unsere Bekanntschaften in einem Arbeitskontext haben und sozusagen wir mit dem Verlust des Jobs auch sozusagen den Freundinnenkreis oder die Community, das Dorf im Grunde, in dem wir uns bewegen, verlieren.
Interessant. Also würdest du sagen, sehenswert?
Ja, 100%. Also ich bin da, also wenn man irgendwie Interesse daran hat, dann auf jeden Fall ansehen. Wie gesagt, es ist halt wirklich schön interessant gefilmt. Die Leute sind alle auf ihre Art sympathische Figuren. Man hört halt eine Sprache, die man sonst vielleicht nicht mitkriegt, wenn man jetzt hier nicht in der Arbeiterinnenklasse unterwegs ist. Und gleichzeitig sieht man eben auch gute Beispiele von, die Leute haben jetzt nicht vielleicht das perfekte Vokabular, aber eben eine gegenseitige Akzeptanz und den Willen, miteinander befreundet zu sein und miteinander gut zu arbeiten. Und wie das eben einfach positiv Integration und Transition und sowas gelingen lässt, das finde ich halt auch einfach ein positives Bild, das da mitschwingt und eben auch zeigt, dass halt die Zeche divers war und dann nicht nur weiße Männer unter Tage waren. Mhm.
Klingt gut. Wir waren Kumpel ab dieser Woche im Kino. Und zwar im Passagekino läuft der Film. Er läuft in Halle im Lux-Kino. Da gibt es dann am 5.3. auch eine Vorführung in Anwesenheit der Produzentin. Und außerdem den Film könnt ihr dann auch noch sehen im Cine-Ding vom 14. bis zum 16. und am 22. und 23. März. Wir waren Kumpel. Und du hast noch Musik mitgebracht von Mittekill.
Genau, spleeniger deutscher Elektro, der in dem Film auch vorkommt.
Ah, schön. Gut, dann hören wir das jetzt noch. Und das war's dann auch tatsächlich schon mit den Filmstarts in dieser Woche. Berlin Bitch Love haben wir noch erwähnt. Der Film über Obdachlose, ein obdachloses Pärchen in Berlin, läuft ebenfalls an in dieser Woche in den Passagekinos. Aber mehr ist es nicht. Deswegen schauen wir gleich dann noch in die Sofaecke. Hier sind erstmal aber Mittekill mit Dohlengarten.
Nichts wirst du kriegen, du bist mir zu dumm. Schon diese Mausezähne, Typ.
So, ihr seid immer noch bei Filmriss, dem Kinomagazin, und wir sind zwischenzeitlich abgebogen in die
Filmriss-Sofa.
Ganz genau. Wir wollen reden über das, was noch so aktuell in den DVD- und Blu-ray-Regalen liegt und im Streaming angeboten wird. Und da hätten wir zunächst einmal den Horrorfilm der Woche.
Ja, der Horrorfilm der Woche.
Ja. Und der ist diesmal tatsächlich ziemlich außergewöhnlich, denn es ist ein spanischer Film, der uns in den Schwarzwald führt.
Das ist korrekt. Der Fluch des Kuckucks. Yay. Ja, heißt auf Deutsch oder in Spanisch einfach nur El Cuco. Geht um ein Pärchen, das in Barcelona wohnt, Anna und Marc. Und sie ist auch relativ hochschwanger, also irgendwie so 7., 8. Monat oder sowas. Und sie wollen halt nochmal irgendwie zusammen weg. Und deswegen haben sie sich angemeldet auf so eine Haustausch-Webseite, wo man irgendwie mit anderen Pärchen einfach das Haus tauscht für eine gewisse Zeit. So, man trifft sich, ne, gibt hier Schlüssel ab und dann wohnt man einfach irgendwie 3 Wochen, Monat oder sowas halt in einem anderen Land potenziell. Oder halt auf jeden Fall in einem anderen Haus. Und da haben sie halt ein älteres Pärchen gefunden aus Deutschland, aus dem Schwarzwald. Die Olga und den Hans, die anscheinend auch gut Spanisch sprechen und sowas. Und dann treffen sie sich mit denen, kriegen den Schlüssel und fahren in Schwarzwald und wohnen dann in ihrem Haus, was erstaunlich modern ist, weil die anscheinend irgendwelche alte, reichen Leute sind. So. Dürfen auch die Autos benutzen und alles Mögliche. Alles wirkt erstmal sehr toll. Und dann passieren halt irgendwie komische Dinge, der Mann verhält sich auf einmal irgendwie, also Marc ist auf einmal irgendwie anders, irgendwie es taucht auf einmal noch die Tochter der beiden anscheinend auf, die irgendwie einmal nachts auf einmal nackt im Pool liegt und die nackt rumläuft, wo sie sind so, was tust du hier? Und dann fahren sie halt, dass die Tochter von Olga und Hans ist. Ja. Und dann entspinnt sich da halt etwas, es geht langsam, es ist halt relativ langsam erzählt, aber entspinnt sich dann halt eben so eine kleine Horrorgeschichte daraus. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, weil ich nicht nur die Autoschilder erkannt habe, weil ich bin ja aus der Rheintalebene, direkt am Fuße vom Schwarzwald, sondern auch irgendwie später, weil es auch im Februar ist, nämlich tatsächlich, und sie zur Fastnacht gehen und das ist halt schwäbisch-alemannische Fastnacht, was da eben stattfindet. Und dann gibt es so einen Shot über so ein Ort, wo die sind. Und ich dachte so, das kommt mir bekannt vor. Und dann sehe ich da die Kostüme und dann kam mir die auch bekannt vor. Und dann habe ich kurz nachgegoogelt, weil ich so einen Verdacht hatte, welcher Ort das ist. Und war direkt so, ach guck, ich lag richtig. Es hat sich sehr gut angefühlt. Und es war sehr spannend, diese Art von Fasnacht auch mal in so einem Film zu sehen oder sowas. Weil ich finde, meistens sieht man ja dann entweder halt ne, Südamerika, Brasilien, Karneval oder sowas halt. Oder halt auch, ich glaube, wenn es im deutschen Fasnacht geht, oder halt Karneval und Fasching geht, auch eher das, was halt dann am Rhein Richtung Mainz, Köln, Düsseldorf so stattfindet. Und diese ganze schwäbisch-alemannische Fasnacht, die im Süddeutschen und da im Baden-Württemberg und sowas und in der Schweiz und sowas gemacht wird, halt eher weniger. Das fand ich irgendwie ziemlich angenehm tatsächlich.
Wie ist denn der Horrorfaktor?
Der Horrorfaktor, es ist schaurig, aber es ist und gruselig, aber es ist jetzt auch nicht der größte Schocker oder Horrorfilm, den man so kennt. Es ist auch nicht irgendwie extrem gewalttätig oder sowas. Es ist kein Gorefest. Es ist eher, ich würde es eher Richtung Schauer und Grusel dann noch gehen, mit einigen Gewaltspitzen zum Ende hin. Es ist eigentlich, ich will es irgendwie sagen, aber gleichzeitig habe ich mal Angst, es spoilert zu viel.
Ja, nee, dann lass es.
So, ich sag's euch gleich noch.
Für mich ist Karneval ja schon Horror genug, aber gut.
Ja, also gerade da passt es ja auch, weil schwäbisch-alemannische Fasnacht ja auch viel mit Hexen, ja. Also da geht es ja mehr um dieses ganze Winteraustreiben-Ding noch und böse Geister vertreiben, deswegen passt das hier relativ gut. Ja. Und auch eben das mit dem Fluch des Kuckucks kommt dann auch nicht von ungefähr. Ne, am Anfang läuft eine Doku über Kuckucks und sie sind eben im Schwarzwald. Kuckucksuhren haben auch, ich sag mal so, wenn die Kamera lange auf eine Kuckucksuhr draufhält, hat die auch irgendwie einen Gruselfaktor so.
Ja, also eine Empfehlung von deiner Seite, nicht nur mit lokalpatriotischem Anstrich.
Ja, ich finde auch so, kann man das auf jeden Fall mal gucken. Ja. Ich glaube, wie gesagt, er findet jetzt nichts komplett neu, aber ist auch nicht so, dass ich sage, ist alles nur blöd und doof und eigentlich lohnt es sich nur für irgendwelche Einzelsachen, sondern es ist schon, kann man sich gut angucken.
Ja, solides Horrorkino aus Spanien. Der Fluch des Kuckucks erschienen bei Pierrot Le Fou und da gibt es ein schönes limitiertes Mediabook mit Blu-ray und DVD drin und einigem Begleitmaterial. Also könnt ihr jetzt erwerben oder auch gewinnen nachher. Jetzt auf DVD und Blu-ray erhältlich und wir schauen noch ins Streaming-Regal und landen da bei Apple TV Plus und einer Serie, die ja auch mit einer wirklich sehr reizvollen Besetzung daherkommt, unter anderem mit der wundervollen Juliette Binoche, die in der nächsten Woche, glaube ich, bereits ihren 60. Geburtstag feiern wird.
Ja, in der Tat, wir sprechen über The New Look. Und ja, die Modeszene ist natürlich dankbar für Drama und Ausstattungs- und ja, Kino oder in diesem Fall halt eine ausstattungsreiche Serie. Und das bietet The New Look auf jeden Fall. Auf Englisch gedreht, aber in Paris an Originalschauplätzen. Und man merkt es auch, sie nutzen, dass sie Paris haben sozusagen für sich. Und es geht um, den prägenden Stil der 1950er Jahre und wie der entstanden ist und eben die Konkurrenz in Silhouetten zwischen Coco Chanel und Christian Dior. Coco Chanel gespielt von Juliette Binoche, Ben Mendelsohn spielt Christian Dior und es beginnt tatsächlich schon im besetzten Paris während des Zweiten Weltkriegs, wo wir Coco Chanel eben als absolute Opportunistin, die versucht, ihre jüdischen GeschäftspartnerInnen zu enteignen und in so fiese Nazi-Machenschaften sich verstrickt erleben, während Christian Dior da eher noch so ein kleines Licht ist und einfach versucht, durch die Zeit zu kommen. Und seine Schwester Catherine Dior, gespielt von Maisie Williams, die ist halt aktiv im Widerstand und wird halt auch einfach biografisch so mit Coco Chanel dahingehend verglichen, so wie ihre Attitüden zu Faschismus und so auch ihr Leben geprägt haben. Und Maisie Williams macht auch eine sehr körperliche Darstellung und auch eine Wandlung mit, weil sie hat halt, bin ich halt auch immer, ob man jetzt für eine Serie über Mode das machen muss, aber sie hat halt wirklich viel abgenommen, um halt zu zeigen, dass eben Catherine Dior im späteren Verlauf der Serie halt aus dem KZ zurückkommt und eben halt entsprechend gezeichnet ist davon und dann eben wieder mit ihrem Bruder da ins Geschäft einsteigt und dann entwickeln sie eben ihre Looks, ihre Silhouetten und gleichzeitig wird dabei eben auch verhandelt, was eben eine Nachkriegsgesellschaft sein soll, wie das aussehen soll, wer Teil daran hat. Und also ja, es ist eine Serie, die Mode durchaus eine Bedeutung beimisst als was Kulturelles und einen aber natürlich auch das Drama und was da eben an Konflikten auch entsteht, mitgibt. Und ich würde sagen, auch eine Serie mit einem antifaschistischen Herz, was ich halt auch immer zu schätzen weiß. Also man ist am Ende mehr mit Dior als mit Coco Chanel zufrieden, vermutlich. Also selbst wenn man den Look so nicht trägt, den er hat, aber ja. Mhm.
Ist schon auch darauf ausgelegt, auch fortgesetzt zu werden, oder ist es eine Miniserie mit ihren 10 Folgen?
Ich gehe davon aus, dass das da durchaus Fortsetzungen ermöglicht. Ich bin jetzt nicht informiert, ob da schon fest was geplant ist, aber ich sage mal, mit der Pariser Modewelt lässt sich da auch noch einiges weitererzählen.
Mhm. Ja, toll besetzt. Ich habe es schon eben angedeutet, wir haben es schon erwähnt. Juliette Binoche natürlich, Ben Mendelsohn ist ganz klasse irgendwie als Christian Dior hier in der Hauptrolle. Ne? Mhm. Und wir haben noch John Malkovich in einer Nebenrolle mit dabei. Klaas Bang kennen wir ja auch noch aus dem europäischen Kino vor allen Dingen halt eben. Und Emily Mortimer ist auch eine tolle Schauspielerin. Also schön auch ein bisschen die Nebenrollen gut besetzt. Ne?
Ja, sie haben sich was kosten lassen.
Mhm. Ja, also Empfehlung von deiner Seite, höre ich da mal so raus?
Ja, würde ich auf jeden Fall, also ich gucke es jede Woche weiter, also ich bin gehuckt und ja, wenn man eben Freude an historischen Serien und Ausstattung und sowas hat, also vielleicht ist Mad Men zum Beispiel nicht die schlechteste Referenz, wenn man so sich sowas ansehen mag oder
Stylo.
Ja, dann
schön.
Ist das was?
Gut, also 10 Folgen von Todd A. Kessler. Der hat das Ganze erdacht oder inszeniert, auch hier zum Teil The New Look. Der hatte vorher Bloodline gemacht und diverse Folgen für die Sopranos geschrieben und die Serie Damages. Und von ihm also jetzt The New Look bei Apple TV Plus zu sehen im Abo, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ja, vielleicht kommt da ja auch nochmal das Ganze dann, die erste Staffel, noch als Disc. Hier sind es jetzt erstmal 10 Folgen The New Look. Danke dir. Ja, dann feiert in diesem Jahr ein Klassiker der Popkultur seinen 40. nämlich Footloose mit dem großartigen Kevin Bacon in der Hauptrolle, der ihn dann ja zum Star gemacht hat. Zum großen Star der 80er in jedem Fall. Der Film von Herbert Ross aus dem Jahr 1984 ist jetzt frisch erschienen, 4K remastered, sowohl als UHD als auch als Blu-ray und DVD. Es gibt auch ein Mediabook mit allem zusammen quasi zum 40. Geburtstag im schicken Steelcase und da gibt es dann auch noch reichlich Bonusmaterial, unter anderem Screentests von Kevin Bacon, ganz jung noch hier zu sehen, aber auch schöne Dokumentationen aus der Zeit teilweise auch. Und ja, eine schöne Zeitreise das Ganze. Also wer Footloose nochmal erleben will, kann das jetzt machen. Ist jetzt erschienen auf DVD, Blu-ray und 4K. Und der große Marvel-Film des letzten Jahres ist ebenfalls frisch erschienen, The Marvels von Nia DaCosta mit Brie Larson und Tiona Paris in den Hauptrollen, unter anderem ja, Samuel L. Jackson ist auch mit dabei und das ganze unterhaltsames Marvel-Kino, kurz und knackig, mehr nicht, aber ja, guckt sich gut weg. Du hattest Spaß, ne?
Ich hatte Spaß.
Ich hatte auch Spaß.
Vor allem mit Miss Marvel. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt.
Ja, genau. Habe ich jetzt auch schon wieder. Moment.
Ja, das kriegen wir doch irgendwie hier hin.
Hallo. Ah, Iman Vellani, ja.
Iman genau. Vellani, danke.
Genau. Überhaupt diese ganze Khan-Geschichte halt, ne? Diese indische Familie da irgendwie. Das Liebe ist schon. Ja. The Marvels also jetzt auch auf DVD und Blu-ray erschienen und gibt's genauso zu gewinnen wie auch einiges anderes und zwar hier.
Weißt du, ich hab den Verdacht, die sagen uns gar nicht, wann hier Feierabend ist.
Ja, sehe ich auch so, Garth. Ich wette, die lassen uns hier schmoren und wenn die Titel durch sind, blenden die uns einfach aus.
Ja, Jetzt sind wir weg vom Fenster, was?
Ich hab doch den Braten gerochen.
Filmriss, Filmquiz.
Genau, das Filmriss, Filmquiz. In der letzten Woche gab es den Klassiker Frankenstein aus dem Jahr 1931 zu dem neuen Lisa Frankenstein. Und in dieser Woche gibt es ein neues. Und das müsste eigentlich rein theoretisch, wenn mich nicht alles täuscht und alles irgendwie hier so ist, wie es sein soll, so gehen.
Schreiben an.
Nein.
Weißt du, was das Wichtigste war, was ich von deinem Großvater gelernt habe? Sei vorbereitet. Auf Hurricanes, Überschwemmungen, auf was auch immer. Vielleicht werden die Supermärkte nicht mehr mit Lebensmitteln beliefert und die Tankstellen kriegen kein Benzin mehr. Die Menschen werden sich voneinander abwenden. Und plötzlich liegt es nur noch an dir, ob du überlebst oder stirbst. Ich bin stolz auf dich. War ein guter Schuss.
Ja, wer weiß, was das war, schickt uns seine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche Freikarten zu Dune 2 und die wirklich sehr empfehlenswerte Graphic Novel aus dem Hause Splitter. Da könnt ihr also von Brian Herbert nach der Vorlage seines Vaters hier eine wirklich sehr, sehr starke Graphic Novel nochmal erleben und die ja, genauen Details, das vielleicht was auch Film unter Tisch gefallen ist, nochmal nachlesen. Es gibt so die kleine Glocke BIM, rettet Ostern, T-Shirts und Freikarten und zu der Best of Cinema Reihe haben wir Plakate zu Donnie Darko.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Verabschiedet sich damit bei euch für diese Woche, der glaube ich nichts daran vorbeiführt, ins Kino zu gehen. Sei es jetzt Überwältigung und Eskapismus mit Dune 2 oder ja, der wirklich intensive und nachhaltig beeindruckende The Zone of Interest, der wichtigste Film, glaube ich, zurzeit. In jedem Fall, wir haben sie euch beide ausführlich ans Herz gelegt. Und nachhören könnt ihr das Ganze natürlich nochmal auf filmriss-leipzig.de. Ich bedanke mich hier bei allen im Studio. Vielen Dank, Jasmin.
Sehr gerne.
Und danke, Oliver.
Immer wieder gern. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Flo.
Bis dann. Ciao, Kakao.
Dankeschön auch an Toni.
Ab in die Wüste.
Und danke an Marc.
Tschüss.
Liebe Grüße auch an Dennis, der ist schon raus. Und ich sage auch tschüss. Lars ist raus. Bis dann.